Was für eine Ausrüstung braucht man für eine alpine Bergtour? Was meint ihr? Hat jemand einen Vorschlag? Eine Jacke. Gute Schuhe, eine Jacke, ja. Handschuhe vielleicht. Ein Seil, auch nicht schlecht. Wie bitte? Stöcke, genau. Gibt es so Wanderstöcke? Ne? Ein Helm, ein Rucksack. Proviant ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Ja. Bitte? Trainieren vorher, ja, das wäre auch nicht schlecht. Vielleicht noch, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ah, eine Sonnenbrille könnte gut sein vielleicht. Oder ein Eispickel, ne, wenn man richtig über so Gletscherfelder zu wandern gedenkt. Jedenfalls eine gute und eine vollständige Ausrüstung, die ist schon echt wichtig. Und dies wird umso wichtiger, je länger und je anspruchsvoller so die Tour ist, die du vor dir hast. Also mal so ganz banal gesagt, wenn du heute Nachmittag nur eine Runde drehst durch deine Siedlung, wirst du wahrscheinlich nicht mal den Regenschirm mitnehmen. Aber wenn du dagegen vorhast, so mehrere Tage vielleicht durch die Berge zu wandern, so richtig die hohen Höhen zu erklimmen, dann wirst du deinen Rucksack gewissenhaft packen, nochmal reingucken hinterher, ist wirklich alles drin, mit einer Liste abgleichen und so weiter und so fort, damit du auch wirklich alles dabei hast, was du brauchen wirst oder was du eventuell brauchen wirst. Da soll nichts schiefgehen. Als Menschen, die wir zu Gott gehören, die wir ihm nachfolgen wollen, sind wir im Grunde auch auf einer Tour unterwegs. Man könnte das christliche Leben auch mit so einer Tour vergleichen. Gott hat uns nämlich auch berufen zu einem langen und auch herausfordernden Weg. Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern, geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern. Macht zu Jüngern alle Völker. Eine Riesenaufgabe. Große Herausforderung. Oder Paulus belehrt uns im Neuen Testament und schreibt, dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ist auch nicht so leicht gerade. Und das ist noch nicht alles. Jesus schweigt nicht, als man ihn befragt nach der Quintessenz, also nach dem Wichtigsten des christlichen Lebens. Da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch sehr herausfordernd. Und ich glaube, man merkt so, wenn man diese Verse hört, und wir könnten jetzt noch andere Verse nennen, man merkt sehr schnell, dass Christsein nicht einfach, ja, ganz trivial ist und dass es nicht so leicht ist und nicht bedeutungslos ist, mit Jesus durch das Leben zu gehen, sondern dass das durchaus herausfordernd ist und auch mit Anforderungen verbunden ist. Also die Nachfolge, das bewusste Leben als Christ ist definitiv auch herausfordernd. Das machst du nicht so nebenbei, sondern Jesus nachfolgen, das bedeutet, dass du ganz mit deinem ganzen Leben gefordert bist. Aber das Gute ist an dieser Stelle, dass Gott uns ausrüstet. Dass Gott uns ausrüstet dafür. Wir müssen die Nachfolge nicht aus eigenen Kräften schaffen. Heiligung, Evangelisation, Gehorsam, Dienst und so weiter, das sind alles keine Ziele, die wir durch eigene Anstrengung vollbringen müssten. Nein, wozu Gott uns ruft, dazu rüstet er uns auch aus. Was Gott uns aufträgt, dazu bereitet er uns auch vor. Wozu wir gerufen sind, dafür sind wir auch gerüstet von Gott selbst und durch Gott selbst. Denn dazu ist uns der Heilige Geist gegeben, dazu hat Gott ihn uns geschenkt, dazu hat er diesen Heiligen Geist in die Welt gesandt, dass dieser Geist, letztendlich Gott selbst, der Heilige Geist ist ja Gott selbst, dass er es ist, der uns beschenkt und ausrüstet. Und was uns mit dem Heiligen Geist geschenkt ist, wozu er uns ausrüstet, wie er uns beschenkt, das schauen wir uns an. In dieser Predigt, wir haben auch schon vor 2 Wochen darüber nachgedacht und wir schauen heute weiter dieses Thema an und werden dazu weiter einige Verse uns aus 1. Korinther 12 ansehen. Das ist so ein Kapitel, in dem Paulus ja sehr kompakt den Heiligen Geist beschreibt, was er tut, wozu er gut ist, was er bewirkt in der Gemeinde. Und ich lese uns heute wieder drei Verse. Wir gehen da relativ sorgfältig, relativ langsam durch. Nämlich 1. Korinther 12 lese ich jetzt Vers 4 bis Vers 6. Dort schreibt Paulus: Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Der da wirkt alles in allen. Ein ganz kurzer Text. Und ich glaube, die Struktur ist ziemlich offensichtlich. Wir haben hier drei Verse und in jeweils dem ersten Halbsatz dieser drei Verse wird die Verschiedenheit ausgedrückt, die Verschiedenheit der Gaben, der Ämter, der Kräfte. Ne? Es sind verschiedene Gaben, es sind verschiedene Ämter, es sind verschiedene Kräfte. Und dann im zweiten Halbsatz wird demgegenüber immer das verbindende Element gestellt, und zwar schön trinitarisch. Es ist ein Geist, es ist ein Herr, es ist ein Gott. Ja, also ganz einfacher Aufbau. Und wir gucken jetzt hinein, was uns das zu sagen hat, diese drei kurzen Verse. Und das Erste, wir sehen hier, was uns eigentlich geschenkt ist. Was ist uns eigentlich geschenkt? Wir lesen es in Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Das, was der Heilige Geist also in den Christen wirkt. Und damals bei den Christen in Korinth, sie waren ja beschenkt, das lesen wir an anderen Stellen im 1. Korintherbrief, sie waren beschenkt mit einer großen Vielzahl von Gaben, sie waren sehr stark beschenkt. Da gab es alles Mögliche, prophetische Rede, Sprachengebet, Worte der Erkenntnis, vieles mehr. Das alles charakterisiert Paulus an dieser Stelle ganz bewusst als Gaben. Er sagt, es sind verschiedene Gaben. Mit anderen Worten, das also, was unter euch mächtig am Wirken ist, liebe Korinther oder überhaupt liebe Christen, das sind keine Fertigkeiten, die euer persönlicher Besitz wären. Es sind nicht einfach Fähigkeiten, auf die ihr stolz sein könntet oder ja, mit denen ihr prahlen könntet. Liebe Korinther, es sind Gaben. Es sind Gaben. Wenn wir von Geistesgaben sprechen, dann handelt es sich um Geschenke Gottes. Es handelt sich genau genommen um Geschenke des Heiligen Geistes, die einzelne Christen bekommen zum Wohl der ganzen Gemeinde, dass die ganze Gemeinde davon profitieren kann. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten, diese Befähigung und Anlagen, die uns gegeben sind, die dir gegeben sind oder die dir gegeben sind, das sind Gaben. Gaben Gottes. Vielleicht fragt sich mancher an dieser Stelle, ob die Gaben des Geistes eigentlich jetzt ausschließlich übernatürliche Phänomene sind oder ob damit einfach sowas zu verstehen ist wie, ja, ich sag mal, Naturtalente. So der eine ist halt musikalisch und der andere ist halt eher handwerklich begabt vielleicht. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Ich glaube, wir sollten da jetzt keine falschen Alternativen aufstellen. Denn was, glaube ich, nicht gemeint sein kann, das ist, dass quasi derjenige Christ, der vielleicht so als Beispiel die Gabe der Erkenntnis hat, dass der von seiner natürlichen Begabung her jetzt geistig begrenzt sein müsste, damit eben diese Gabe der Erkenntnis dann im Gottesdienst auch als Gabe des Heiligen Geistes zu verstehen ist. Also ich glaube, das kann man jetzt so nicht meinen. Ne? Das kann so sicherlich nicht zu verstehen sein. Und letztendlich kommt ja alles, was Christen haben, von Gott. Und es kommt darauf an, diese Gaben, manche vielleicht eher natürlicher in natürlicher Charakter, manche haben eher übernatürlichen Charakter. Es kommt darauf an, sie alle in Gottes Dienst zu stellen. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die uns gegeben sind, die Anlagen und Befähigungen, die wir haben, sind Gaben. Sie sind Gottesgaben. Also Paulus schreibt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Aber es ist ein Geist. Also so verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns geschenkt hat, und so groß darum auch die Unterschiede sind zwischen einzelnen Christen, eins dürfen wir nicht vergessen. Es ist ein Geist, der sie uns alle gegeben hat. Also Paulus betont hier diesen selben göttlichen Ursprung aller Gaben, und weil eben alle diese Gaben sozusagen denselben Ursprung haben, sind sie deswegen auch prinzipiell gleichwertig, gleichrangig. Weil sie vom Heiligen Geist geschenkt sind, gibt es keine wertvollen und minderwertigen Gaben. Ja, sie sehen unterschiedlich aus, die verschiedenen Gaben, sie haben unterschiedliche Auswirkungen. Auch sicherlich menschlich betrachtet ist es so, dass manche irgendwie uns vielleicht mehr beeindrucken und andere eher weniger beeindrucken, aber sie sind doch alle gleichrangig. Und warum? Weil sie den gleichen Ursprung haben, weil sie alle vom Heiligen Geist gegeben sind. Kann sich ja versuchen, ein bisschen vorzustellen. Also, ja, ein kleines Beispiel vielleicht. Stell dir vor, du hast eine Flasche Mineralwasser, ein guter Tropfen, schönes Wasser, lecker. Und dann hast du jede Menge Gläser. Kleine, große, dicke, dünne. Vielleicht hast du so ein hübsches Weinglas dabei oder ein elegantes Sektglas dabei. Aber nicht nur das, vielleicht noch ein Schnapsglas und noch so ein altes Marmeladenglas. Und weil es nicht gereicht hat an Gläsern, nimmst du noch eine Blumenvase und so einen alten, schäbigen Metallbecher dazu. Viele Gefäße, alle unterschiedlich. Und dann nimmst du diese eine Flasche und schenkst überall ein. Und stellst diese Gefäße, diese Gläser und Gefäße auf ein Tablett und du bietest das deinen Gästen an. Und dann wird es natürlich so sein, dass das eine Glas, was besonders hübsch ist oder überhaupt was ein Glas ist, das wird sicherlich zuerst ausgewählt werden, weil es einen besseren Eindruck macht. Und der Letzte, der wird vielleicht sogar diese Blumenvase einfach stehen lassen und dann lieber sich entscheiden, gar nichts zu trinken. Und doch ist wahr, das Wasser in jedem Glas hat den gleichen Geschmack und die gleiche Qualität. Warum? Natürlich, es hat denselben Ursprung, dieselbe Flasche. Es ist das gleiche Wasser. Also ganz egal eigentlich, welches Glas du kriegst, du bist ja nicht benachteiligt. Und ganz egal, welches Glas der andere bekommt, es ist kein Grund, auf ihn herabzusehen und von ihm schlecht zu denken, ihn zu bemitleiden. Auf unser Gabenthema bezogen, liebe Geschwister, achten wir darauf, dass wir die Gaben anderer nicht abwerten, dass wir sie nicht übersehen oder vielleicht für nicht so wichtig erachten. Bringen wir Wertschätzung auch gerade den Geschwistern entgegen, die vielleicht eher unauffällige Gaben haben oder unspektakuläre Gaben einsetzen. Also sagen wir nicht nur dem Pastor, danke für die Predigt. Ich meine, das hört er natürlich auch mal ganz gerne, ne, ist klar. Oder sagen wir nicht nur der Gemeindeleitung, danke, dass ihr alles immer so aufmerksam und umsichtig organisiert. Auch das hören die sicherlich mal ganz gerne. Nein, übersehen und vergessen wir auch nicht die vielen anderen Gaben, die eingesetzt werden, an unterschiedlichen Stellen. Sagen wir auch danke für den Kaffeedienst vielleicht. Danke, dass du immer wieder Menschen besuchst, die sonst einsam wären. Danke, dass du regelmäßig Musik machst. Und da könnte man auch sagen wir nicht nur den Sängern und Klavierspielern danke, ne, die nimmt man immer wahr, sondern auch vielleicht den Schlagzeugern, da hinten in der Ecke. Ich glaube, heute hatten wir keinen, ne? Doch? Ja. Doch? Siehst du, die sind überhaupt nicht wahrnehmbar. Die gehen da unter, also danke. Ich glaube, Musikteamplan stand keiner. Ne? Das war der Punkt. War spontan, siehst du. Ja, zu meiner Verteidigung. Ja, da stand, glaube ich, keiner. Ich hatte nämlich geguckt. Weil ich immer schon dachte, ja, die Schlagzeuger, die gehen immer so unter. Habe ich gesagt, dachte, okay. Also, ne, danke. Auch an die unauffälligen Dienste und unauffälligen Gaben. Den Punkt, glaube ich, haben wir verstanden. Hoffentlich, ne? Was uns geschenkt ist, es sind Gaben vom Heiligen Geist. Und so unterschiedlich die Gaben auch sind, sie haben ja alle diesen selben göttlichen Ursprung. Und indem wir die Gaben anderer wahrnehmen, ne, und sie auch schätzen, letztendlich ehren wir damit auch den, der die Gaben geschenkt hat, den Heiligen Geist. Zweiter Gedanke jetzt, wozu wir beschenkt sind. Wir schauen mal auf Vers 5 und wir lesen dort, und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Verstehen muss man, dass diese verschiedenen Begriffe hier in den Versen 4, 5 und 6, ne, Gaben, Ämter und Kräfte, dass die weitgehend austauschbar verwendet werden von Paulus. Also Paulus meint jetzt nicht an dieser Stelle drei verschiedene Sachen, jeweils was anderes, sondern er beschreibt vielmehr dieselbe Sache dreimal aus unterschiedlichem Blickwinkel, aus anderer Perspektive. Er beschreibt also das Was, das hatten wir quasi eben, was ist uns gegeben, es sind Gaben. Er beschreibt das Wie, das haben wir gleich in Vers 6. Und dann beschreibt er eben auch das Wozu, und das ist hier in Vers 5 so im Blickpunkt. Wozu sind wir beschenkt? In welche Richtung sollen sich eigentlich diese Gaben des Heiligen Geistes überhaupt auswirken? Um welche Richtung geht es? Na, es geht hier um diese Richtung, ja, um diese Dynamik, die das Ganze bekommen soll. Und da schreibt Paulus eben, es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Die Übersetzung hier mit Ämter in meiner Luther-Übersetzung, die ich ja eigentlich mag, die ist an dieser Stelle etwas missverständlich. Denn bei Ämtern, wenn wir das so hören, ich glaube, dann denken wir an offizielle Positionen, ne? An, wo man vielleicht reingewählt wird, etwas ganz Offizielles, mehr Herausgehobenes, was eine gewisse Rangordnung hat. Ne, also ein Bürgermeister ist ein Amt zum Beispiel. Oder in der Gemeinde vielleicht Gemeindeleiter ist ein Amt. Aber das ist eigentlich nicht, was hier so gemeint ist. Das ist etwas irreführend. Denn im griechischen Text, da steht hier eigentlich das Wort Diakonion. Diakonion. Und ich glaube, da kann man überlegen und da fällt einem vielleicht auf, dass so ähnlich diese auch im Deutschen gebräuchlichen Ausdrücke Diakon oder Diakonie klingen. Na, da kommt das her. Diakon oder Diakonie. Es geht hier also eigentlich um Dienste. Es geht um das Dienen. Also bessere Übersetzung. Es sind verschiedene Dienste, aber es ist ein Herr. Paulus macht also eins deutlich hier. Gaben sind als Dienste zu verstehen. Gaben sind, ja, Gaben werden zu Aufgaben. Der Heilige Geist gibt Gaben, damit du dienen kannst und diese Gaben der ganzen Gemeinde zugutekommen. Nun, so ein Aufruf zum gegenseitigen Dienst war damals durchaus schon anstößig zu Paulus Zeiten. Wer will schon gerne dienen? Ist heute so, es war damals genauso. Wer will schon gerne dienen? Und wir wissen, die korinthische Gemeinde, an die Paulus diese Verse schreibt, die war damals recht bunt zusammengesetzt. Da gab es ganz unterschiedliche Hintergründe. Es gab vor allen Dingen, das war so die Mehrzahl der Menschen, das waren eher einfache Leute aus einfachen Berufen, nicht so wohlhabend, nicht so angesehen. Es waren auch Sklaven darunter. Aber es gab auf der anderen Seite auch andere Menschen, die Rang und Namen hatten, die wohlhabend waren und die zur oberen sozialen Schicht in Korinth gehörten. Und das waren Menschen, die es gewohnt waren, selbst bedient zu werden. So war das ja damals im Römischen Reich. die waren gewohnt, selbst bedient zu werden. Die hatten zu Hause zum Teil sicherlich selbst Dienstpersonal. Aber Paulus unterscheidet das hier gar nicht. Das spielt für ihn im Kontext der Gemeinde überhaupt keine Rolle. Alle sind gerufen zum Dienen. Gaben sind Aufgaben, und zwar für jeden, ob Chef oder Putzfrau, das interessiert ihn gar nicht. Völlig egal. Wir sind mit Gaben beschenkt, um einander zu dienen. Nun, heute ist die Lage vielleicht ein bisschen anders. Die wenigsten, auch von den eher wohlhabenden Menschen, die beschäftigen noch eigenes Dienstpersonal. Das ist ja eher selten der Fall. Aber ich glaube, wir sind es schon auch zunehmend gewohnt, unangenehme Aufgaben, ja, möglichst auszulagern, sage ich mal. Auszulagern. Das muss noch gar nicht die Putzfrau sein, aber auch die hat ja der ein oder andere. Das fängt ja schon an mit dem bequemen Bestellwahnsinn, der so um sich gegriffen hat, ne, in unserer Gesellschaft. Du kannst dir ja heute irgendwie im Abo regelmäßig dein Waschmittel zuschicken lassen und dann musst du nicht daran denken und dann kommt das alle 4 Wochen oder ich weiß es nicht. Und der arme Paketbote, der schleppt es dir eben bis zur Haustür. Muss es noch nicht mal vom Auto, vom Kofferraum ins Haus tragen. Das ist ja auch nicht das Einzige. Es gibt dutzende Dienstleistungen, die uns das Leben angenehmer machen. Ob die Steuererklärung, das Fensterputzen, vielleicht den Winterdienst auf den Fußwegen vor dem Haus. Diese ganzen lästigen Angelegenheiten, das kannst du heute alles problemlos auslagern. Weil auch heute eben gilt, wer will schon gerne dienen? Und in der Tat, ich glaube schon, unsere Dienstbereitschaft, die ist nicht unbedingt übermäßig ausgeprägt. Und man kann das zunehmend ja auch beobachten in der Gemeinde, auch in solchen Zusammenhängen, dass auch da gefragt wird, erfüllt mich eigentlich diese oder jene Aufgabe? Macht das Freude? Oder ist das nicht eigentlich eher etwas Lästiges? Ich glaube, da müssen wir schon ehrlich konstatieren an dieser Stelle, dass die Dienstbereitschaft unter uns, ja, ich will mal sagen, ja, da ist noch Luft nach oben. Ja? Und dieser Mangel der Dienstbereitschaft, er tritt ja auch offen zutage, zum Beispiel auf unserer Putzliste. Müssen wir ganz ehrlich sein. Wir schauen mal, wie dieser Vers weitergeht. Es sind verschiedene Dienste, aber es ist ein Herr. Es ist ein Herr. Diese trinitarische Zuordnung, ne, die ist nicht zufällig. Es ist nicht so, dass Paulus sich gesagt hat, naja gut, ich mache 3 so Sätze und bei jedem Satz, da erwähne ich halt eine Person der Dreieinigkeit, einmal den Heiligen Geist, einmal Jesus, den Herrn und einmal eben Gott, den Vater selbst. Und ansonsten denkt er sich nichts dabei, ja, ne, da wird das irgendwie zusammengestellt. Nein! Er schreibt das ganz bewusst. Es sind verschiedene Dienste, aber es ist ein Herr. Warum? An dieser Stelle der Herr. Nun, Christus ist der Gott, der dient. Unser Herr ist der Herr, der zum Dienen gekommen ist, der selbst zum Diener geworden ist. Gott, der eigentlich ja hoch erhoben ist, der es gewohnt war, und wo es gerechtfertigt war, ihm zu dienen. Er macht sich ja klein in Jesus Christus. Der Herr kommt auf diese Welt und er wird zum Diener. Wir lesen in Philipper 2, Vers 5 bis 8 zum Beispiel, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war. Also, wo es noch recht und billig war, ihm zu dienen. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Jesus war dienstbereit. Und wir sehen diese Dienstbereitschaft Jesu, die ja, ging bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Dieser Dienst gipfelte in Jesu absoluter Selbstaufgabe, dass er sein Leben am Kreuz hingab, um uns, um dich, um mich zu erlösen. Darum ist Jesus in diese Welt gekommen. Er, Gottes Sohn, hat die ganze himmlische Herrlichkeit, seine ganzen Privilegien, diese Heerscharen an Engeln, die ihm dienten, er hat das hinter sich gelassen, um auf die Welt zu kommen und um dir zu dienen. Er ist Mensch geworden, um dich, der du in Sünde gefallen bist, der du von Gott getrennt bist, um dich zu erlösen. Darum ist er gekommen, darum ist er gestorben, um dir zu dienen. Damit dir, wenn du im Glauben darauf reagierst und sagst, ja, ich glaube daran, dass Jesu Tod am Kreuz auch für mich geschehen ist und dieser Jesus, er soll jetzt mein Herr sein, dass er dir dann Vergebung und ewiges Leben schenkt. Christus ist dieser Gott, der dient. Und Jesus, unser dienender Herr, er ruft es uns zu, es ihm gleichermaßen zu tun, es ihm gleich zu tun, auch zu dienen. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, so lese er im Johannesevangelium, nahm er, Jesus, seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Lass dich in den Dienst rufen. Frage danach, wo werde ich gebraucht? Wo kann ich helfen? Wo kann ich dienen? Wo kann ich unterstützen? Wie kann ich unterstützen? Denn dazu sind wir beschenkt durch den Geist Gottes. Gaben sind kein Selbstzweck. Gaben sind auch immer Aufgaben. Sie sind uns nicht zur Selbstverwirklichung gegeben, sondern sie sind als Dienste zu verstehen, die den anderen, die der ganzen Gemeinde zugute kommen sollen. Zum Dienen. Dazu sind wir beschenkt. Und etwas Drittes und Letztes, wie wir beschenkt sind. Wir lesen zum Schluss nochmal Vers 6. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Paulus macht deutlich, letztendlich ist es Gott selbst, der durch die Gaben in den Diensten wirkt. Er ist der Antrieb, er ist gewissermaßen der Motor in uns. Dieser Gott wirkt die verschiedenen Kräfte und wir könnten auch sagen, er wirkt diese verschiedenen Aktivitäten, Handlungen und Werke durch und in uns. Und auch hier haben wir natürlich wieder eine Vielfalt. Es gibt hier Unterschiede, große Unterschiede. Da gibt es Unterschiede hinsichtlich der Art natürlich. Es gibt einfach unterschiedliche Dinge, die Gott durch Geschwister wirkt. Einem Bruder, dem das Wort der Erkenntnis gegeben ist, der wirkt auf andere Art und Weise als jetzt jemand, dem vielleicht eine seelsorgerliche Begabung geschenkt ist. Durch die einen wirkt Gott vielleicht eher tröstend und durch andere wirkt Gott wieder eher belehrend und ermahnend. Das hat beides seine Berechtigung. Das ist beides wichtig. Oder durch den einen wirkt Gott vielleicht eher Neues, weil ja er oder sie so von ihrem Charakter, von dem Wesen her ist, offensiv, initiativ. Oder durch den anderen wirkt Gott eher etwas Beständiges, was durchträgt über Jahre, worauf du dich verlassen kannst. Da gibt es einfach viele Unterschiede hinsichtlich der Art dieser Kräfte und Aktivitäten und ja, wir werden das sicher auch noch sehen, wenn wir uns demnächst mal an einem anderen Sonntag mit einzelnen Gaben auch befassen. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede und es gibt also auch so eine Vielfalt hinsichtlich der Durchschlagskraft dieser Kräfte. Also konkret, was und wie viel Gott durch den einen oder den anderen wirkt. Dem einen ist es durch Gottes Wirkung gegeben, dass etwas ganz Großes durch seinen Dienst, durch seinen Einsatz, durch seine Gaben entsteht. Dem anderen, der ja genauso treu dabei ist, dem ist das nicht gegeben. Er erlebt vielleicht mehr Rückschläge oder Misserfolge. Auch da gibt es eine große Vielfalt, wie Gott durch uns wirkt. Aber eins ist klar, so unterschiedlich die Kräfte und Aktivitäten sind, so verschieden auch ihr Erfolg ist und so ungleich der Segen ist, der damit verbunden ist, es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Es ist derselbe Gott, der vor rund 2000 Jahren in Paulus wirkte, ihm diese Energie gab, dass er durch den ganzen Mittelmeerraum ziehen konnte und überall Gemeinden gründete und evangelisierte und daneben her noch so theologisch gehaltvolle Briefe schrieb. Es ist der gleiche Gott, derselbe Gott, der Paulus dazu diese Kraft gab. Derselbe Gott, der auch heute in dir wirkt und auch in dir, ja, auch dir vielleicht die Kraft gibt, das Gemeindecafé zu putzen vielleicht oder einen Besuchsdienst durchzuführen. Es ist derselbe Gott, es ist sein Wirken, durch den der eine mutig evangelisiert oder durch den der andere am Bildschirm die trockenen Zahlen des Gemeindehaushaltes analysiert. Es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Liebe Geschwister, ich glaube, das ist eine ganz große Ermutigung für uns. Das ist eine Ermutigung für uns einerseits, ja, wenn wir Rückschläge erleben, in unserem Bemühen, uns für Gott einzusetzen, uns gebrauchen zu lassen, dann darfst du wissen, Gott wirkt durch dich, auch durch dich. Und was er hervorbringen möchte, wird er durch dich auch hervorbringen. Du darfst zuversichtlich sein und weitergehen. Aber auch ganz grundsätzlich ist das eine große Ermutigung zum Dienst. Eine große Ermutigung, dass wir unsere Gaben nutzen, dass wir treu und dienstbereit sind. Und dass wir dann auf die Kraft Gottes vertrauen, die durch uns wirksam wird. Denn so sind wir doch durch Gott beschenkt. Er selbst wirkt durch uns, wenn wir seine Gaben einsetzen und wenn wir uns aufmachen zum Dienst. Wie gesagt, derselbe Gott, der in Paulus wirksam war, der vielleicht in Luther wirksam war, ja, in Luther wirksam war als Beispiel, oder der in unseren persönlichen Vorbildern, auf die wir vielleicht ein Stück weit, an denen wir uns ein Stück weit orientieren, der auch in ihnen wirksam war, er ist es doch auch, der in uns wirksam ist. Es sind verschiedene Kräfte, ja, unterschiedliche Auswirkungen, ja, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Also zum Schluss, kurz nochmal gebündelt. Das Leben mit unserem Herrn, es ist gewissermaßen wie so eine große Tour. Es hat eine ganze Menge Herausforderungen. Es gibt auch Schwierigkeiten. Und wir sind gerufen, diesen langen Weg zu gehen, Schritt für Schritt. Aber wir dürfen wissen, dass Gott uns ausgerüstet hat. Dass er uns ausgerüstet hat und auch miteinander verbunden hat. Gehen wir diesen Weg der Nachfolge weiter, mutig und entschlossen. Denn der eine Geist hat uns Gaben geschenkt. Gehen wir diesen Weg weiter, denn der eine Herr, er ist uns zum Vorbild des Dienstes geworden. Gehen wir diesen Weg weiter, denn der eine Gott, er wirkt alles in allen. Amen.